Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Liebe Hörerfreunde, seien Sie ganz herzlich willkommen zu einer neuen deutschen Sendung von Radio Rumänien International. Wir freuen uns, dass Sie heute eingeschaltet haben. Im Namen der Redaktion begrüße ich diesmal aus den Studios unseres Funkhauses in Bukarest Anna Nedelea.
Funkjournal.
Die Präsidentschaftswahlen in Rumänien könnten am 23. März 2025, der erste Wahlgang, und am 6. April die Stichwahl stattfinden. Dies melden Bukarester Medien unter Berufung auf politischen Quellen aus der Regierungskoalition PSD-PNL-UDMR. Die erste Runde, die am 24. November 2024 stattfand, wurde vom Verfassungsgericht für ungültig erklärt, das auf der Grundlage der vom Obersten Rat für nationale Verteidigung vorgelegten Dokumente die Einmischung eines ungenannten staatlichen Akteurs geltend machte. Die für den 8. Dezember angesetzte Stichwahl sollte von dem unabhängigen Nationalisten Călin Georgescu, dem Verbindungen zum putinistischen Russland, nachgesagt werden. Und der USR-Chefin Elena Rasconi in der Opposition bestritten werden. In der Diaspora, wo die Wahllokale für den entscheidenden Wahlgang am 6. Dezember eröffnet wurden, hatten bereits Zehntausende von Rumänen gewählt, als die Wahlkommission beschloss, den ersten Wahlgang für ungültig zu erklären. Am 21. Dezember sollte die zweite und letzte fünfjährige Amtszeit des amtierenden Präsidenten Klaus Johannis ablaufen, doch wurde seine Amtszeit bis zur Wahl eines neuen Staatsoberhauptes verlängert, die vom Verfassungsgericht bestätigt werden muss. Die Regierung in Bukarest wird am Montag auf ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr die Notverordnung verabschieden, die Kürzungen bei den Ausgaben des öffentlichen Sektors im Jahr 2025 vorsieht. Der Entwurf, auf den sich die Führer der PSD-PNL-UDMR-Koalition geeinigt haben, beinhaltet Maßnahmen wie den Einstellungsstopp im öffentlichen Sektor oder das Einfrieren der Renten und Gehälter der Beschäftigten des öffentlichen Sektors auf dem Niveau von 2024. Außerdem sollen Überstunden nicht mehr bezahlt und Prämien nicht mehr gewährt werden. Die Regierungsvertreter behaupten, dass sie mit diesen Maßnahmen die Haushaltsausgaben um 19 Milliarden Lei, umgerechnet fast 4 Milliarden Euro, oder 1% des Bruttoinlandproduktes senken wollen, ohne jedoch auf die Verbesserung des Lebens der Menschen und auf Investitionen zu verzichten. Die Gewerkschaften kritisierten die Bestimmungen des Dokuments und warnten vor Protesten. Das Haushaltsgesetz für das kommende Jahr soll im Januar von der Regierung verabschiedet und dem Parlament in einer außerordentlichen Sitzung zur Annahme vorgelegt werden. Mehr als die Hälfte der Rumänen meint laut einer IRES-Telefonumfrage, dass das Jahr 2024 für Rumänien wirtschaftlich schlechter war als das vergangene Jahr. Der Grenzkrieg in der Ukraine, in den russische Truppen eingedrungen sind, die politische Krise und die steigenden Preise waren die größten Sorgen im Jahr 2024. Jeder vierte Rumäne ist unzufrieden mit der Art und Weise, wie er heute lebt, und ähnlich viele geben an, dass sie im Jahr 2024 keinen einzigen Grund zur Freude hätten. Die Daten zeigen auch, dass die Politiker an letzter Stelle der Kategorien stehen, denen die Rumänen vertrauen. Auf die Frage, welches Ereignis sich Ihrer Meinung nach am negativsten auf Rumänien im Jahr 2024 auswirkte, nennen mehr als 4 von 10 Rumänen die Annullierung der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen durch das Verfassungsgericht. Über 60% halten die Entscheidung für schlecht, während ein Drittel sie für gut hält. Fast ein Drittel der Rumänen war über das Urteil des Verfassungsgerichts erleichtert. 17% waren verärgert, 16% empört und 15% empfanden Bedauern und Angst. Mehr als 183.600 rumänische und ausländische Staatsangehörige sind in den letzten 24 Stunden über die rumänischen Grenzen gereist, wie die Grenzpolizei mitteilte. Ab dem 1. Januar 2025, wenn Rumänien dem Schengen-Raum des freien Verkehrs und der Landgrenzen beitritt, werden 33 Grenzübergangsstellen zu Ungarn und Bulgarien sowie am Schwarzen Meer und an der Donau dauerhaft geschlossen. Dazu gehören 17 Straßen- und Bahnübergangsstellen an der Westgrenze Rumäniens zu Ungarn und 14 Straßenübergangsstellen einschließlich Fähr-, Bahn- und Hafenübergangsstellen an der Südgrenze zu Bulgarien sowie 2 Hafenübergangsstellen in Brăila und Cernavodă. Ab Anfang 2025 wird es an den Grenzübergangsstellen zu Ungarn und Bulgarien keine Grenzkontrollen mehr geben. Solche Kontrollen werden nur noch stichprobenartig und auf der Grundlage von Risikoanalysen durchgeführt. Die Aufhebung der Kontrollen an den Landgrenzen erfolgt nach dem sogenannten Teilbeitritt Rumäniens und Bulgariens zum Schengen-Raum Ende März, als sie nur an den Luft- und Seegrenzen aufgenommen wurden. Das waren die Meldungen.
Radio Tour. Es geht weiter im deutschen Programm von Radio Rumänien International. Heute nehmen wir Sie mit in eine Region, die touristisch weniger interessant ist, in der es aber viel zu entdecken gibt. Unser erster Halt ist der Kurort Slănic Moldova, bekannt für sein Thermalwasser, seine saubere Luft und seine spektakuläre Landschaft. Von dort aus fahren wir zum Salzbergwerk Târgu Ocna. Und schließlich werden wir gemeinsam alte Herrenhäuser und Schlösser entdecken, die heute noch stehen. Es geht heute um den Kreis Bacău in unserer Rubrik Radio Tour, verfasst von Daniel Onner. Ich bin Florin Lungu und bringe Ihnen die deutsche Fassung seines Beitrags. Der Kreis Bacău ist ein gesegnetes Gebiet, in dem die Natur noch unberührt ist, sagt Romulus Dan Buschner, ein lokaler Reiseführer, Journalist, Redakteur und Inspekteur beim Kreis Bacău, der für die Förderung des Tourismus und die Koordinierung der Bergrettung zuständig ist. Der Kreis ist relativ beliebt, vor allem wegen der Kurorte Slănic Moldova und Târgu Ocna. Die Region bietet Möglichkeiten für den Kur- und Religionstourismus und beherbergt über 60 historische Holzkirchen aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Sehenswert sind auch die Klöster von Cășin, Runc, Măgura Ocnei, Răducanu, Răchitoasa, Ciolpani, Tisa Silvestrei und Bogdana oder die Kirche in Borzești. Die orthodoxe Kirche der Heiligen Barbara in Târgu Ocna, die sich in einer Tiefe von 240 Metern befindet, ist ebenfalls ein einzigartiges Gotteshaus. Der Fluss Trotuș, der den Kreis Bacău durchquert, entspringt genau an der Grenze zwischen den historischen Provinzen Moldawien und Siebenbürgen. Das Trotuștal erstreckt sich über 160 Kilometer, sagt Romulus Dan Buschner. Früher wurde das Trotuștal mit dem Loartal verglichen. In dem Gebiet zwischen den Bezirken Hagita und Covasna gibt es viele touristische Ziele. Bei jedem Halt gibt es Schönes zu entdecken und in den letzten Jahren haben wir einen Boom bei der Entwicklung von Gästehäusern erlebt, die Touristen anziehen. Auf unserem Weg nach Târgu Ocna können wir in Onești Halt machen.
Die Stadt ist nicht nur der Geburtsort des großen Herrschers Stefan des Großen, Stefan Cel Mare, sondern auch der unserer großen Turnerin Nadia Comăneci. Die Städte Dărmănești und Comănești sind ebenfalls beliebte Reiseziele für Familien mit Kindern. Hier gibt es zahlreiche Pensionen, die als Ausgangspunkt für die Erkundung der Region dienen können. Zu den Sehenswürdigkeiten in den beiden Städten gehört der Ghica-Palast in Comănești, der von den örtlichen Behörden verwaltet wird und einen sehr hohen Wert hat. Es handelt sich um ein Ensemble aus Palast und Park aus dem 19. Jahrhundert. Heute befindet sich dort das Museum für Ethnographie und Volkskunst Dimitrie Ghica. Der Palast wurde 1890 erbaut und von Albert Galeron entworfen, der auch das rumänische Athenäum und die Nationalbank entworfen hat. Es ist ein wunderschönes Ensemble in der Nähe eines weiteren architektonischen Schmuckstücks des Bahnhofs. Apropos Paläste, erwähnenswert sind auch das Schloss Ghica und der Park der Familie Ghica in Dofteana. Das Schloss wurde im 19. und 20. Jahrhundert von Nicolae Ghica, dem damaligen Gouverneur der rumänischen Nationalbank, im romantischen Stil in einer malerischen Gegend erbaut. Zur Familie Ghica gehörten Dutzende von Herrschern und Prinzen Rumäniens. Zum Park gehört auch ein Gästehaus, das die Atmosphäre des 19. Jahrhunderts rekonstruiert und in dem verschiedene Veranstaltungen stattfinden. Von hier aus können wir in das Dorf Tescani fahren und das Kulturzentrum Rossetti Tescanu George Enescu mit der Statue und dem Gedenkhaus des Komponisten George Enescu besuchen. Hier vollendete der große Komponist sein lyrisches Meisterwerk Ödipus, das Mariuca Cantacuzino geborene Rossetti Tescanu gewidmet ist. Târgu Ocna und Slănic Moldova sind Kurorte von nationalem Interesse am Fuße des Berges Măgura. Weitere Einzelheiten von Romulus Dan Bușnea. Hier gibt es unzählige historische und religiöse Denkmäler sowie das Salzbergwerk Trotuș, das nicht nur ein Ort der Unterhaltung ist, sondern auch spezielle Behandlungen bietet. Im Bergwerk kann man Stunden verbringen und im Sommer kann man sich im Salzwasserpool in der Nähe des Bergwerks entspannen. Von Târgu Ocna aus ist Slănic Moldova nur 18 Kilometer entfernt. Slănic Moldova braucht keine besondere Vorstellung. Es ist einer der ältesten Ferienorte Rumäniens, bekannt als die Perle Moldaus. Seine Geschichte kennt einen Aufschwung vor allem in der Belle Époque zwischen 1870 und 1880, kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Danach entwickelte sich der Ort zu einem bedeutenden Kurort. Insgesamt 11 Mineralwasserquellen gehören heute zum touristischen Angebot, von denen die erste 1801 von Serdar Michalache Spiridon aus Târgu Ocna entdeckt wurde. Die Quellen haben zahlreiche Anerkennungen bei internationalen Festivals und Messen erhalten. Natürlich ist das Gebiet auch für seine traditionelle Küche und Gastronomie berühmt, die Sie bei einem Besuch in der Region unbedingt probieren sollten.
Radio Rumänien International wünscht Ihnen fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Hier spricht Radio Rumänien International. Funkbriefkasten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörerpostsendung.
Meine letzte in diesem Jahr, ich bin Florin Lungu, Ihr Gastgeber im Monat Dezember. Wir beginnen mit der E-Mail von Ernst Meinhardt aus Berlin, Deutschland. Liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der deutschen Redaktion von RRE, ehe das Jahr zu Ende geht, möchte ich Ihnen schnell noch Empfangsberichte schicken, die ich in der Zeit von Oktober bis Dezember 2024 geschrieben habe. Am Schluss stehen einige Fragen, auf die Sie gern eingehen können, wenn es Ihre Sendezeit zulässt. Es sind folgende Fragen. DRM funktioniert schon seit sehr langer Zeit nicht mehr. Stellt der Betreiber des Senders Zigernecht vielleicht eine Leistung in Rechnung, die er gar nicht erbringt? Oder ist die Leistung des DRM-Senders so gering, dass er seine Zielgebiete gar nicht erreichen kann? Wird zum Beispiel statt mit 50 oder 100 Kilowatt nur mit einem oder zwei Watt gesendet? Am 19.12.2024 wurde die Leistung der Mittelwellensender von Radio Rumänien aktuell weiter reduziert. Um 5 Uhr UTC gingen die vierstelligen Mittelwellen 1179 und 1152 kHz gar nicht. Die dreistelligen 603, 711 und 855 kHz schlecht. Die Kurzwelle 7220 kHz fehlte. Hörertrag am 3. und 4.11.2024 über künstliche Intelligenz. Ist den Hörern etwas aufgefallen? Ja, das Deutsch, wie wir es aus bundesdeutschen Sendern kennen und gewohnt sind. Wer hat die wissenschaftlichen Arbeiten von Elena Ceausescu wirklich geschrieben? Sie mit ihren 4 oder 5 Klassen war dazu mit Sicherheit nicht in der Lage, hatte von Chemie bestimmt keine Ahnung. Ernst Meinhardt wünscht uns auch nur das Beste für 2025. Und jetzt zu Ihrer letzten Frage über die wissenschaftlichen Arbeiten, die unter dem Namen von Elena Ceausescu in internationalen Fachzeitschriften veröffentlicht wurden. Diese können von Wissenschaftlern weiterhin zitiert werden, schreibt The Guardian zum Beispiel. Zwei rumänische Forscher kämpfen dafür, dass sie zurückgezogen werden, da sie Gegenstand eines massiven Betrugs sind. Elena Ceausescu hatte nur ein paar Grundschulnoten und die Titel wurden ihr auf Druck des diktatorischen Regimes ohne jeden Verdienst verliehen. Mehr als 20 wissenschaftliche Arbeiten und Bücher wurden in betrügerischer Absicht von Elena Ceausescu angenommen und sind immer noch in akademischen Fachzeitschriften zu finden. Mehrere rumänische Forscher fordern, dass sie zurückgezogen werden, da die Frau des Diktators ihre Titel durch einen massiven Betrug erlangt hat. Wissenschaftler sagen, das Hauptproblem sei, dass viele andere Forscher immer noch auf Arbeiten zugreifen und sie zitieren können, die unter ihrem Namen geschrieben wurden, obwohl sie eigentlich andere Autoren hatten und Elena Ceausescu kaum grundlegende chemische Formeln erkennen konnte. Sie fordern, dass Elena Ceausescu ihre Ehrentitel, Auszeichnungen und Doktortitel entzogen werden und dass die Institutionen, die ihre Arbeit anerkannt haben, darunter die Royal Society of Chemistry im Vereinigten Königreich und die Central London Polytechnic, die heutige University of Westminster, öffentlich zugeben, dass ihr akademischer Wert in Wirklichkeit gleich null war. Der in Rumänien erworbene Doktortitel von Elena Ceausescu wurde ihr nie aberkannt. Chris Isloy, Forscher für Neurowissenschaften und Psychologie in London, und Andrei Dumbrava, Arzt und Dozent an der Universität Alexandru Ioan Cuza in Iași, sind die Initiatoren der Initiative zur akademischen Wiedergutmachung. Einer der Professoren, die die Aberkennung der akademischen Grade fordern, ist Mircea Teodorescu von der Polytechnischen Universität Bukarest, der zwischen 1984 und 1989, als er Assistenzprofessor war, als Co-Autor von Elena Ceausescu fungierte. Osias Solomon, Radu Bordeanu, Silvia Bittmann und Dan Cornilescu sind diejenigen, die Elena Ceausescus Doktorarbeit Stereospezifische Polymerisation von Isopren durchgeführt haben. Das fast 4 Jahrzehnte lang gehütete Geheimnis brachte den Akademiker aus Iași, Christopher Simionescu, in den Verdacht, der Autor der Doktorarbeit zu sein. Ehemalige Kollegen von Elena Ceaușescu sprechen heute über die wahren Autoren, die später im Ausland blieben, aber weiter schwiegen, um ihren Ruf nicht zu beschädigen. Die Polymerisation wurde bei Carom Onești und Petrobras industriell angewendet. Und nun zu der E-Mail von Siegbert Gerhard aus Deutschland. Heute Morgen am 23.12. gab es um 7 Uhr UTC auf der Frequenz 11.620 kHz leider kein deutsches RRE-Programm zu hören. Haben die Sendetechniker gestreikt oder hat der Sendecomputer gesponnen? Und auch Werner Mews schrieb uns über die Ausfälle und Fehlfunktionen der Sender und schickte uns sogar eine aktualisierte Tabelle mit den richtigen Frequenzen. Und jetzt eine Antwort für alle, die sich über die Fehlfunktion unserer Sender beklagt haben, wie sie mittlerweile auch aus unserer täglichen Sendung erfahren haben, gibt es derzeit wiederholt Störungen der Sender, so wie uns das der Betreiber Radiocom mitgeteilt hat. Somit kommt es immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen. Wir bitten Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Und nun zu einer E-Mail von Volker Wilschrei aus Deutschland. Hallo, liebe Freunde von Radio Rumänien International. Kurz vor Jahresende möchte ich mich wieder bei Ihnen melden. Vielen Dank für die interessanten Programme, die ich auch in diesem Jahr wieder hören konnte. Danke auch für die Erwähnung meiner Weihnachtsgrüße im Funkbriefkasten. Habe mich gefreut zu hören, dass Florin Lungu auch ein Katzenfreund ist. Ja, der Prachtkerl auf der Weihnachtskarte war unser geliebter Kater Max, der von 1991 bis 2009 lebte und uns so sehr ans Herz gewachsen war, dass ich noch heute ganz oft an ihn denken muss. Ich habe so viele Stories von ihm zu erzählen, ein paar davon habe ich zusammengefasst und lege sie als PDF-Datei bei, vielleicht interessant für Herrn Lungu. Auch lege ich mal einen Bericht über einen Besuch in meiner Heimat- und Geburtsstadt Saarbrücken, genau gesagt dem Ortsteil Brebach, bei. Es war ein Besuch des Hausbergs Hallberg, auf dem sich auch die Rundfunk- und Fernsehgebäude des Saarländischen Rundfunks befinden, hoffentlich auch interessant für Sie. Lieber Herr Volker Wilschrei, der Reisebericht ist wirklich sehr dokumentiert und auch mit vielen interessanten Fotos bestückt. Das werden wir uns mal näher ansehen. Was die Geschichte von Max angeht, ich werde mir die Zeit nehmen, um diese in Ruhe vollständig zu lesen. Ich habe Katzen wirklich gern. Und nicht nur ich, es gibt mehrere in der deutschen Redaktion. Auch die Fotos von Kater Max finde ich toll. Vielen Dank. Und wir gehen weiter zu einer E-Mail von Hans-Martin Friedrich über die Nominierung zur Person des Jahres 2024. Sehr geehrte Redaktion, ich möchte Giselle Pellicot nominieren, wegen ihres Mutes etwas Ungeheuerliches offen zu legen und dass sie sich dafür ausgesprochen hat, dass der Strafprozess unter Einbezug der Öffentlichkeit geführt wird. Kamala Harris wäre wegen ihres Lebenswerkes als Staatsanwältin in Kalifornien ebenfalls einer Nominierung zur Person des Jahres 2024 würdig. Ich befürchte allerdings, dass die Wirkung des Pellicot-Prozesses trotz der Ungeheuerlichkeit des Geschehenen in der Öffentlichkeit verpuffen wird. Man denke nur an die letzte Wahl eines US-Präsidenten mit ihren hässlichen Begleiterscheinungen. Mit freundlichen Grüßen aus der Schweiz, Hans-Martin Friedrich. Ja, muss ich zugeben, sehr interessante Argumente, die Sie zur Nominierung der Person des Jahres 2024 gebracht haben. Und nun zur nächsten E-Mail, die ganz schön klingt. Hallo, mir geht es gut und wie geht es euch allen? Ich bin seit 1993 ein langjähriger Hörer von Radio Rumänien International. Ich habe viele Preise von ihrer Station gewonnen. Grüße Nasir Aziz, Sheikhupura, Pakistan. Toll von Ihnen zu hören und danke, dass Sie so lange dabei sind. Wir erhielten auch von Michael Reifenstein und Igal Benge einige Zeilen mit Weihnachts- und Neujahrswünschen unter anderem. Vielen Dank. Und nun zu den Empfangsberichten. Wir erhielten Empfangsberichte von Martina Pohl, von Peter Günzel-Jügel, Haferla, Deutschland, Paul Gage, Wien, Österreich, Peter Palmer, Furtwangen, Deutschland. Und ich möchte mit dem folgenden Brief oder mit der folgenden E-Mail abschließen. Sehr geehrte Redaktion, liebe Freunde, sehr gerne habe ich auch in diesem Jahr die deutschsprachigen Sendungen und Programme von Radio Rumänien International verfolgt, sowie insbesondere auch ihre Webseite besucht, die stets sehr kompetent und zuverlässig über die politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Rumänien informiert und berichtet. Für das neue Jahr 2025 wünsche ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der deutschsprachigen Redaktion von Radio Rumänien International vor allem Gesundheit, Zufriedenheit, Erfolg und persönliches Wohlergehen. Und natürlich freue ich mich auch auf weiteren Kontakt mit Ihnen. Herzliche Grüße, Stefan Lipsius aus Kassel, Deutschland. Diese tollen Neujahrswünsche möchte ich gerne erwidern und Ihnen allen alles Gute für das neue Jahr 2025 sagen. Wir hören uns auch im nächsten Jahr bei Radio Rumänien International. Ich war für Sie Florin Lungo, wünsche Ihnen guten Rutsch.
Radio Rumänien International wünscht Ihnen fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Liebe Musikfreunde, herzlich willkommen zur Jazz-Ecke in unserem Programm. Im Studio begrüßt Sie Sorin Georgescu und heute wollen wir Ihnen den Pianisten und Komponisten Mircea Tiberian vorstellen. Tiberian wurde 1955 in der westsiebenbürgischen Stadt Cluj, zu Deutsch Klausenburg, in einer intellektuellen Familie geboren. Er verbrachte seine Kindheit aber überwiegend im südsiebenbürgischen Sibiu, zu Deutsch Hermannstadt. Er ist Absolvent der Bukarester Musikhochschule, wo er heute auch unterrichtet und Mitte der 1990er Jahre maßgeblich an der Gründung des Lehrstuhls für Jazzmusik und Klavierimprovisation beteiligt war. Seit mehreren Jahrzehnten ist er als Bandleader und Sideman bekannt und er hat mit nahezu allen Größen der heimischen Jazzszene musiziert, sowie mit internationalen Legenden wie Larry Coryell, Tomasz Stańko, Herb Robertson, John Batch, Lyle Ellis und Chris Dahlgren. Seine Karriere umfasst hunderte Auftritte und mehr als 20 Alben, die bei einschlägigen Labels erschienen sind. Drei recht unterschiedliche Stücke wollen wir heute hören, die das äußerst diverse musikalische Schaffen Mircea Tiberians illustrieren. Als erstes hören wir das titelgebende Stück vom 2011 beim Label Soft Records erschienenen Album Rosa das Rosas. Das Album beinhaltet Bearbeitungen von mittelalterlicher Musik der provenzalischen Troubadouren und iberischen Dichtersänger in folgender Besetzung: Maria Raducanu, Gesang, Mircea Tiberian, Klavier und der kanadische Jazzmusiker Lyle Ellis am Kontrabass, der auch als Komponist und für seine Live Electronics Darbietungen bekannt ist. Rosa das Rosas ist ein Marienlied aus dem sogenannten Toledo-Kodex aus dem Jahr 1250, einer Liedersammlung, die Alfonso X. El Sabio, dem Weisen, König von Kastilien und León, zugeschrieben wird. Der Text ist im mittelalterlichen Gallego, auch Galizianisch genannt, wobei Linguisten bis heute darüber streiten, ob es sich bei dieser Regionalsprache Spaniens um einen Dialekt des Portugiesischen handelt oder um eine eigenständige Sprache, die als Mittelstufe im romanischen Kontinuum zwischen Spanisch und Portugiesisch betrachtet werden kann. Wie auch immer, das Lied ist eine Anbetung der Mutter Gottes. Rosa das Rosas, e Flor das Flores, Dona das Donas, Señor das Señores. In freier Übersetzung in etwa, du Rose unter allen Rosen, Königin der Blumen, Frau unter allen Frauen, Königin der Königinnen. Genug geredet, jetzt hören wir das Lied in der Interpretation der wunderbaren Sängerin Maria Reducanu, begleitet von Mircea Tiberian am Klavier und dem Kanadier Lyle Ellis am Piccolo-Bass. Dieses Instrument wird in der Regel eine Oktave höher als der herkömmliche Kontrabass gestimmt.
Rosa das Rosas, e Flor das Flores, Dona das Donas, Señor das Señores. Rosa de verdad,
Sie hören die Musikecke im Programm von Radio Rumänien International, die heute dem Jazzpianisten und Komponisten Mircea Tiberian gewidmet ist. Als nächstes hören wir ein Stück für Soloklavier von und mit Tiberian. Es heißt schlicht Blue Prelude No. 2 und stammt vom Album Dinner for One, das 2013 ebenfalls beim Label Soft Records erschienen ist. Thank you. Mircea Tiberian mit dem Stück für Soloklavier Blue Prelude No. 2. Zum Schluss hören wir eine Combo, in der Mircea Tiberian zusammen mit hervorragenden Musikern der rumänischen Jazzszene auftrat, darunter drei vor wenigen Jahren verstorbene Legenden, deren Ableben eine große Lücke hinterließ. Das Stück heißt In der Stille der Nacht, Take No. 2, ist eine Komposition des Saxophonisten Garbis Dedeyan, der hier auch als Solist in Begleitung folgender Musiker auftrat. Mircea Tiberian, Klavier und Arrangement, Capriel Dedeyan, Gitarre, Pedro Negrescu, Kontrabass und der Schweizer Maurice de Martin am Schlagzeug. Sorin Georgescu sagt an dieser Stelle Danke fürs Einschalten unserer Musikecke und überlässt sie den Klängen der Nachtstille. Eine Live-Aufzeichnung von 2018.
Radio Rumänien International wünscht Ihnen fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem Spaziergang auf der Sonntagsstraße. Wir beginnen mit einem Fragment aus dem Sozialreport.
An der Universität war sie als das Mädchen mit den Hunden bekannt. Als Studentin an der Fakultät für Politik- und Verwaltungsstudien in Bukarest in den 2010er Jahren lernte Laura Fincu Sake unter tragischen Umständen kennen. Die Welpe Sake wurde aus dem Studentenwohnheim, in dem sie wohnte, geworfen. Schwer verletzt, musste Sake monatelang in einem Gipsverband verbringen. Er wurde von Laura und ihren Kollegen gepflegt. Heute, fast 15 Jahre danach, erinnert sie sich.
L-am luat în cămin și Sake a devenit emblema căminului. Toată lumea ulterior a avut grijă de el.
Ich nahm ihn mit ins Heim und Sake wurde zum Wahrzeichen des Heims. Danach kümmerten sich alle um ihn und er hatte offensichtlich mehr Freunde. Wir haben dort versucht, die Realität des Ortes zu ändern und das Heim anders zu verlassen, als wir es vorgefunden haben. Und es ist uns gelungen. Ich habe Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit studiert. Ich war auf einem anderen Lebensweg und wusste nicht genau, was ich mit den streunenden Tieren machen sollte. Und ich begann damit, mich um sie zu kümmern, sie am Leben zu halten, sie zu füttern, sie zu sterilisieren. Und schließlich, als ich das Heim verließ, fand ich Adoptionen für 15 Welpen und ließ das Heim völlig frei von streunenden Welpen. Und nicht nur das, Sake hat das Leben von Laura Fincu völlig verändert. Nach Abschluss ihres Studiums beschloss Laura Fincu zusammen mit einer Kollegin, eine kleine Tierarztpraxis zu eröffnen, da sie mit Anfang 20 glaubten, das Problem der streunenden Tiere in Rumänien lösen zu können. Was folgte, übertraf ihre Erwartungen. 2016 wurde der Verein, der noch heute den Namen von Sake, Sake Vet, trägt, geboren.
El mereu a fost mult mai mult decât un simplu cățel. Noi suntem persoane foarte raționale, suntem echipă medicală, ancorate în realitate, dar...
Er war immer viel mehr als nur eine Welpe. Wir sind sehr rationale Menschen. Wir sind ein medizinisches Team, das in der Realität verankert ist. Aber Sake hat eine Menge Magie um sich herum geschaffen. Und ich glaube, der schönste Moment war, als mir klar wurde, dass er ein riesiges Team von Menschen zusammengeschweißt hat, die ihr ganzes Leben und ihre Fähigkeiten in den Dienst des Guten stellen. Und nicht nur das, er hat Zehntausende von Tieren gerettet. Er ist eine Erinnerung oder ein Symbol, das uns morgens voller Motivation aufwachen lässt. Von einem Tierarzt sind wir auf 6 Ärzte, ein medizinisches Team von 16 Personen, 100.000 sterilisierte Haustiere in 8 Jahren, Tausende von behandelten Tieren pro Jahr und jetzt den Bau eines Sozialkrankenhauses angewachsen. 80% der Familien mit Tieren in Rumänien können es sich nicht leisten, ihren Tieren eine angemessene tierärztliche Versorgung zukommen zu lassen, wobei die Kosten selbst für Menschen mit durchschnittlichem Einkommen hoch sind. Was die Tiere auf der Straße betrifft, so haben viel zu wenige das Glück, auf Retter zu treffen, und die meisten Dramen bleiben täglich ungesagt. Die tierärztliche Vereinigung SAKE behandelt jedoch jedes Tier, das keine Familie hat oder aus einer gefährdeten Familie stammt, kostenlos. Und sie ist bestrebt, ihre Kapazitäten zur Unterstützung von Haustieren in Not zu erweitern, indem sie, wie Sie soeben gehört haben, das erste soziale Tierkrankenhaus in Rumänien errichtet hat.
Es war Alex Grigorescu mit einem Fragment aus dem Sozialreport von Mittwoch. Und wir spazieren weiter, kommen zu der Rubrik Neue Heimat, neues Leben an.
Razan Kalaila kommt aus Israel und möchte in Rumänien Medizin und Pharmazie studieren. Razan Kalaila ist seit Sommer 2021 Absolventin des Rumänischkurses für ausländische Studierende an der Fakultät für Literatur der Universität Alexandru Ioan Cuza in Iași. Ab Herbst dieses Jahres möchte sie die Fakultät für Medizin und Pharmazie in derselben Stadt besuchen. Warum hat sie sich für Rumänien entschieden? Meine Eltern haben in Iași studiert, sie haben dort zwei Wohnungen gekauft. Meine Mutter hat Jura und mein Vater Pharmazie studiert. Ich bewundere meinen Vater und wollte im selben Fachgebiet studieren. Deshalb habe ich mich auch für Pharmazie entschieden. In den 90er Jahren, als meine Eltern in Rumänien studierten, hatten sie einen Freund in Iași, mit dem sie in Kontakt geblieben sind. Jahre später, im Jahr 2015, reisten meine Eltern und ich nach Rumänien, nach Iași, und ich traf eine Freundin von ihnen, die eine Tochter hat. Seitdem ist sie meine beste rumänische Freundin. Wie verbringt Razan Kalaila seine Freizeit in Israel? Ich gehe gerne in der Stadt spazieren und lese. Meine Lieblingsautorin ist Louisa May Alcott, eine amerikanische Schriftstellerin. Eines ihrer Bücher mit dem Titel Little Woman übersetzt die vier Töchter des Dr. March gefällt mir sehr gut. Das Buch wurde ursprünglich im 19. Jahrhundert veröffentlicht, sagte unsere Gesprächspartnerin. Auf ihrer Rumänienreise 2015 mit ihren Eltern entdeckte Razan Kalaila auch Bukarest, da sie in diesem Jahr zusammen mit ihrem Vater erneut besuchte. Dieses Jahr besuchte sie mit einem Freund auch Dorna Arini im Landkreis Suceava. Ich mag Rumänien sehr, ich fühle mich hier sehr wohl. Rumänien ist bereits mein zweites Zuhause. Razan Kalaila stammt aus Kvarmenda, einer arabischen Stadt in der Nähe von Nazareth. Sie hat einen älteren Bruder, der in Irland eine Ausbildung als Pilot macht. Ihre Familie besitzt ein pharmazeutisches Unternehmen in Israel. Wie sieht sie ihre Zukunft nach dem Abschluss ihres Studiums in Rumänien an der Universität für Medizin und Pharmazie? Dazu unsere Gesprächspartnerin. Ich möchte zurück nach Israel, weil meine Familie und ich zwei Apotheken haben und ich möchte mich dem Familiengeschäft widmen.
Anna Nedelea mit Neue Heimat, neues Leben, ebenfalls von Mittwoch. Und wir beenden unseren Spaziergang durch die Sendungen von Radio Rumänien International mit einem Fragment aus Rumänien einmal anders.
In einer Zeit, in der wir alle darüber nachdenken, wie wir bessere Menschen werden können, wie es die Botschaften der Weihnachtslieder uns nahelegen, haben wir eine Lösung gefunden. Ein Projekt, bei dem großes Wert auf lange Haare gelegt wird. Demnach, wenn wir lange Haare haben, können wir diese spenden, um Naturhaarperücken für Bedürftige herzustellen. Das Projekt Brave Cut wurde von der Stiftung Renaschterer, Renaissance, initiiert. Wir haben zunächst mit einer Empfängerin einer der Perücken gesprochen. Beatrice Gabriel hat gegen den Krebs gekämpft und ist eine siegreiche Überlebende. Sie erzählte uns, dass sie sich glücklich schätzt, das Team der Renaissance-Stiftung kennengelernt zu haben und eine Perücke zu tragen, die im Rahmen des Projekts hergestellt wurde.
Sunt foarte fericită că am reușit să îi întâlnesc. În primul rând, nu neapărat pentru dorința de a avea un look fantastic.
Ich bin sehr froh, dass ich die Stiftung kennenlernen konnte. Zunächst einmal nicht unbedingt, weil ich einen fantastischen Look haben wollte, sondern vor allem, weil es hier kalt war und ich etwas brauchte, das sowohl der Umgebung als auch meiner Persönlichkeit entsprach. Außerdem tragen die Perücken viel zum Selbstwertgefühl bei. Sie helfen einem, sich besser zu fühlen. Sie sind leicht zu pflegen, sie sind sehr gut verarbeitet und fallen nicht auf. Zumindest haben mir die Leute um mich herum gesagt, man würde nicht merken, dass es nicht mein Haar ist. Und ich fühle mich dadurch weiblicher. Es ist eine enorme Hilfe für Menschen, die an dieser Krankheit leiden, vor allem, weil es ihnen Hoffnung gibt. Natürliches Haar hilft sehr dabei, die Kopfhaut nicht zu schädigen und die Haut atmen zu lassen. Es belastet den Körper nicht zusätzlich. Ich bin dankbar für die Gelegenheit, die mir die Stiftung gegeben hat. Die Vorsitzende der Renaissance Foundation, Mihaela Joană, sagte uns weiter Folgendes.
Proiectul Brave Cut Vieți Împletite, cum l-am numit noi, a pornit din dorința de a ajuta femeile.
Das Projekt Brave Cut, Verflochtene Leben, wie wir es nennen, entstand aus dem Wunsch heraus, Frauen, aber auch Kindern zu helfen, die sich einer Chemotherapie unterziehen. Wir alle wissen, dass Menschen, die eine Chemotherapie durchlaufen, ihre Haare verlieren. Und für Frauen ist dieser Zeitraum von einigen Monaten sehr hart. Er berührt sie sehr. Es beeinträchtigt ihr Image. Es zeigt, dass sie krank sind. Und das Gleiche gilt für Kinder. In anderen Ländern werden die Kosten für Perücken erstattet. Aber Naturhaarperücken sind sehr teuer. Und Naturhaarperücken sind am besten, weil sie im Sommer und im Winter nicht reizen und den Kopf nicht heiß machen.
Es war Radina Olaru mit einem Fragment aus Rumänien einmal anders von Donnerstag. Und ich bin Dora Mihălcescu, bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und erwarte Sie nächste Woche wieder.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streamingformaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.